Ich lese den Predigttext aus Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land und verließen alles und folgten ihm nach. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Gottesdienst, für die Zeit unter deinem Wort, die Gemeinschaft untereinander, die Gemeinschaft mit dir. Danke, Herr Jesus, dass du jetzt mitten unter uns bist mit deiner Liebe, deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit. Danke, dass du jeden von uns kennst und annimmst, dass du weißt, was uns beschäftigt und wie es uns geht. Herr Jesus, wir brauchen dich, wir brauchen deinen Trost, deine Hilfe, deinen Zuspruch, deine Wegweisung. Danke, dass wir das im Vertrauen auf dich erbitten und erwarten dürfen, auch heute Morgen in diesem Gottesdienst. Vater im Himmel, hab Dank, dass dein Plan mit uns und deiner ganzen Schöpfung über allem steht und dass du mit deinem Plan zum Ziel kommen wirst und dass du uns ausrüstest mit allem, was wir brauchen, um unser Ziel, deine Herrlichkeit, zu erreichen. Danke, dass du Menschen rufst und berufst. Und so schenke uns jetzt auch offene Herzen, dein Wort aufzunehmen und von Hörern zu Tätern deines Wortes zu werden und auf dem Weg zu gehen, den du uns weist. Segne bitte auch die, die über Internet mit uns verbunden sind. Segne unsere Kinder im Kindergottesdienst. Begegne du ihnen, lass sie dich, Herr Jesus, als ihren Heiland und Helfer erkennen. Wir bitten dich besonders für die in der Verfolgung stehen, für unsere Glaubensgeschwister, die bedrängt werden, tröste, stärke, beschütze und bewahre du sie. So legen wir den Gottesdienst nun in deine Hände. Gebrauche Andreas Schäfer, uns dein Wort so zu sagen, wie du es haben möchtest. Schenke ihm dazu Vollmacht, Weisheit und Kraft. Wir loben und ehren und preisen deinen heiligen Namen. Hab nun Dank für deine Gegenwart. Amen.
Hatten einen schönes JK-Thema, aber auch ein bisschen schwierig. Nicht, weil das Thema an sich schwierig ist, sondern weil das Thema so umfassend ist. Revolution stand da drüber und Sie haben ja schon entdeckt, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Da werden jetzt nicht die Waffen ausgegeben, sondern wir haben ja da vier Buchstaben nochmal ganz besonders hervorgehoben, diese Revolution. Die man verkehrt rum dann lesen kann, da wird da Love und Liebe draus und der Untertitel lautet, wie Liebe alles ändert. Und klar, das ist ja jetzt nicht schwierig und auch keine große Kunst, zu begreifen, dass es uns darum ging zu sagen, wie liebt uns dieser Gott? Und die andere Seite, wie lieben wir ihn? Und das, was so elementar dasteht, ist ja unglaublich vielfältig. Das ist ja schon auf der menschlichen Ebene komplett vielfältig. Sie kennen diese Definition, Liebe heißt, Liebe ist. Und dann können Sie 2 Millionen Sachen dahin bauen. Und der Bibel ist das nicht einfacher. Das ist ein Riesenthema. Und jetzt haben wir versucht, in diesen Tagen das ein bisschen zu sortieren, ein paar Schwerpunkte zu setzen. Wir haben den Abend gehabt. Und da ging es darum, Menschen ins Visier zu nehmen, die Gott geliebt haben. Aus dem Alten Testament, Persönlichkeiten. Und vormittags haben wir uns vorgenommen zu schauen, wie Jesus liebt. Also abends ging es erst darum, wie lieben wir diesen Gott, diesen Jesus. Und der Vormittag war die umgekehrte Richtung, wie liebt er uns? Und da die Vormittage, die waren natürlich bestimmt von unterschiedlichen Jesus-Texten. Wir haben zum Beispiel darüber nachgedacht, dass Jesus mit grenzenlosem Erbarmen liebt, dass er sogar Menschen liebt, die es noch gar nicht wissen oder ersehnen. Wie dieser Gelähmte, der von seinen vier Freunden da rangeschleppt wird zu Jesus. Wir haben uns Jesus angeguckt, wie er da am Gründonnerstagabend diese Sklavenschürze sich anzieht und seinen Jüngern die Füße wäscht, um ihnen das zu zeigen, dass er mit uneingeschränkter Hingabe mit ihnen verbunden ist. Wir hatten uns diese Frau angeguckt, die mit ihrem besonderen Alabastergefäß da zu Jesus kommt und das bricht und er ohne jegliche moralische Vorbehalte sich dem Leben dieser Frau, dieser Persönlichkeit zuwendet. Wir haben uns Jesus angeschaut im Gleichnis von den 99 und dem einen Schaf, von diesen 9 Silberstücken und dem einen fehlenden, dass er wirklich aktiv sucht. Und wir haben uns Jesus angeschaut, wie er die Wahrheit, in Liebe die Wahrheit sagt bei diesem reichen jungen Mann. Und jetzt heute Morgen abschließend haben wir diesen Text vor uns. Und diesen Text, den haben wir überschrieben mit dem Stichwort, Jesus liebt in der Art und Weise, dass er einen lebensveränderten, dass er einen lebensbestimmenden Ruf in das Leben von Leuten hineinschickt. Und ja, natürlich ist der Text aus Lukas 5 einer der ganz bekannten. Und der Geschichten und der Texte, wo man sehr schnell den äußeren Rahmen für sich verstanden hat und als Person in diese Geschichte eintreten kann. Man kann diese Szene da sehr schnell vor sich sehen, da am See Genezareth. Man sieht diese verschiedenen Fischereiunternehmen, die dort am See unterwegs gewesen sind, ihrer Arbeit nachgegangen sind. Man sieht Jesus, wie er da seine Predigt gehalten hat, wie immer mehr Menschen dazuströmten und dann die Zahl wurde so unübersichtlich, dass es schwierig war. Und dann Jesus aus akustischen Gründen diese schwimmende Kanzel sich da eben nimmt und dann auf dem See in diesem Boot zu den Menschen an dem Strand am See Genezareth dort eben spricht. Jesus hat diese Fischereibetriebe, Andreas und Petrus und Zebedäus und Söhne, ja dort ins Visier genommen und wir hören von diesen Betrieben. Wir entdecken, dass das so eine normale, durchschnittliche, mittelständische Firmengruppe war mit entsprechenden Angestellten, die da ihren Fisch vom See Genezareth eben da fabrizierten. Wir wissen tatsächlich aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, dass Fisch vom See Genezareth bis nach Rom transportiert wurde. Gut, eingepökelt kam der bis an den kaiserlichen Hof, aber das ist was anderes. Auf jeden Fall, diese hatten da ihren Job, die gingen ihrer Arbeit nach, die machten das ganz Normale und das ist das, was wir hier erleben. Und wir sind dankbar, dass Lukas uns diesen Text gibt, der ja noch viel intensiver diese besondere Berufung des Petrus ins Visier nimmt, als es Petrus selber zulässt im Markus-Evangelium zum Beispiel, wo es nur sehr spartanisch von seiner Berufung berichtet wird. Und ja, diese Brüder, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, diese vier, die hatten ja schon einen Kontakt. Sie hatten ja den Kontakt zu Johannes dem Täufer. Davon hören wir ja im Johannesevangelium. Sie hatten eine Art Ahnung, was da abläuft mit diesem Jesus. Ja, und jetzt passiert das, was hier in Lukas 5 uns ganz eindrücklich wunderschön beschrieben wird. Was passiert denn hier eigentlich? Was passiert? Es findet hier, wenn man das mal so sagen darf, eine wunderschöne, aber recht deutliche Störung des normalen Berufsalltags statt. Das, was hier stattfindet, ist ein Störfall, ein echter Störfall. Wir lieben das ja normalerweise, zumal wir Deutschen lieben das nicht. Bei uns müssen die Lampen des Betriebs auf grün sein. Und wenn schon orange wird, werden wir schon nervös. Wenn irgendwas abweicht von der Norm, kriegen wir mulmiges Gefühl. Wenn alles stimmt, dann ist gut. Wenn alles so läuft, wie es gestern lief und wie es morgen nach unseren Plänen laufen sollte, dann sind wir natürlich top. Wenn Störfall kommt, dann werden wir ganz unruhig. Und das merken wir, hier gibt es einen Störfall. Jesus verursacht einen Störfall. Und das ist das, was wir hier entdecken. Er tritt tatsächlich einfach in das Leben dieses Mannes, dieses Petrus, da hinein. Und er macht natürlich etwas, was man erstaunt sieht und natürlich überlegt, sag mal, wie geht das eigentlich ab? Wie stark war denn schon die Kenntnis? Wie stark war denn schon das Verhältnis? Wie lief denn diese Beziehung ab, dass er da eben mal ganz einfach da dieses Boot requirieren konnte und immer das Boot des Petrus wählt, wählte auch gleich seinen Besitzer mit. Und jetzt tritt er auf und tritt in das Boot, er tritt in das Arbeitsgerät, er tritt in den Arbeitsplatz, er tritt in den Alltag des Petrus hinein und verursacht eine massive Störung der ordentlichen, sortierten, von Petrus gelenkten und bestimmten Abläufe. Das war doch kein Azubi. Das war doch keiner, der mal eben anfing, der mal einen Fisch von oben unten angeguckt hat. Das war ein Mann, der einen Betrieb geleitet hat. Der war mittendrin im Leben, der wusste, wie das lief, der kannte sich da aus. Der hat eine Stellung, der hat einen Stand, der hat ein Wissen, der hat eine Persönlichkeit gehabt. Und jetzt kommt in dieses Leben, das doch schon Rahmen und Prägung und Profil hatte, jetzt kommt da einfach Jesus hinein. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches, was uns hier in Lukas 5 beschrieben wird. Jesus nimmt in Beschlag, was ihm eigentlich überhaupt nicht gehört. Jesus meint, sich äußern zu müssen zu Themen, von denen wir denken, er hat überhaupt keine Ahnung. Jesus gibt Anweisungen in einen Betrieb, wo er nicht der Chef ist. Und Jesus lässt uns Erfahrungen machen, von denen wir überhaupt keinen blassen Schimmer haben. Das ist schon eine heftige Störung. Wenn Sie mal ein ganz klein wenig versuchen, das auf Ihren kleinen Lebensalltag morgen und übermorgen zu übertragen, dann wissen Sie, was hier passiert. Das ist jetzt nicht eben das Runde und Normale. Jesus kommt störend hinein. Er ist in das Boot, er ist in das Leben, er ist in den Alltag des Petrus hineingetreten. Natürlich ist uns das wichtig, das zum Ausdruck zu bringen, dass Jesus nicht nur an einem Sonntagmorgen von 10 bis 11:30 im Gottesdienst auf der Langen Steinbacher Höhe ist. Da hoffentlich auch, ganz klar. Aber eben, er tritt in den Alltag des Petrus hinein, seinen ganz normalen Ablauf. In den Montag, gut, das ist jetzt noch Feiertag, in den Dienstag, in den Mittwoch, in den Donnerstag, in den Freitag. Da ist die Zeit für den Störfall von Jesus. Da wird's gut, wenn Jesus in das Normale reinkommt, was in diesen Stunden und Tagen vor uns liegt. Und das Besondere ist nun, dass dieser Petrus das tatsächlich zulässt. Jesus tritt rein und Petrus lässt die Störung zu. Ja, tatsächlich, er hätte auch sagen können, du, das passt mir jetzt gerade gar nicht. Du, halt dich zurück, du, morgen wieder, du zerstört jetzt meine Abläufe, du, da habe ich das Sagen, da hast du keine Ahnung von, würdest du bitte ein anderes Boot nehmen, das gehört sich nicht. 1000 Sätze könnten uns einfallen, um diese Geschichte, diesen Bericht zu unterbinden. Das Besondere im Leben des Petrus ist dadurch passiert, ist dadurch geschehen, dass in sein Leben Jesus eingetreten ist. Das war das Besondere. Wie hohl, wie banal, wie durchschnittlich, wie nebensächlich wäre der Tag im Leben des Petrus verlaufen und alle anderen weiteren Tage, wenn er nicht zugelassen hätte, dass Jesus in das Boot seines Lebens hineintritt. Und wie dramatisch verändert hat sich der Alltag und das Leben eines Petrus, indem er Jesus zugelassen hat. Herr Jesus, tritt du einmal und immer, immer, immer wieder in das Boot meines Lebensalltages ein. Das ist das, was zuallererst natürlich vor uns steht, wenn wir diese Worte hier lesen. Tritt einmal und immer und immer und immer wieder in mein Boot des Lebensalltags ein. Obwohl ich doch noch gar nicht weiß, was dann passiert. Obwohl ich noch gar nicht weiß, welche Folgen das hat. Am Anfang schien das ja nur mal eben eine kleine Unterbrechung des Lebensalltags gewesen zu sein. Mal eben die Abläufe stehen lassen, mal eben die Netze liegen lassen, mit dem ein paar Meter rausrudern, den seine Predigt halten lassen und dann ist der Käse gegessen. Dann treten wir wieder zurück, dann gehen wir in normale Abläufe. Das mache ich für diesen Jesus, mache ich für diesen Rabbi. Er konnte ja gar nicht kalkulieren, was das bedeutet, wenn der tatsächlich in seinen Bootsalltag einsteigt. Wir wissen doch schon, wie die Geschichte ausging. Aber am Anfang dieser Jesus-Einstiegsgeschichten können wir gar nicht kalkulieren, was da draus kommt, wie das dann läuft, wenn dieser Jesus tatsächlich einsteigt. Wir wissen das nicht, obwohl wir meinen, es natürlich zu wissen. Das ist ja unser chronischer Trugschluss, dass wir selbst das meinen, schon planen zu können. Also wenn Jesus zu mir kommt, wenn Jesus in mein Leben hineintritt, wenn er in meinen Alltag kommt, erbitte ich ihn ja, dann stelle ich mir das folgendermaßen vor. Und dann haben wir unsere 53 Anweisungen, wie Jesus jetzt in meinen Bootsalltag einsteigen sollte. Wir haben schon das Plätzchen für ihn bereit, wo er da predigen kann. Wir haben auch etwas zu essen für ihn. Wir haben auch schon Ideen, was er sagen soll, was er machen soll. Das ist alles in unseren Köpfen, in unseren Herzen da. Und dann merken wir, je länger wir mit Jesus leben und diese Bootseinstiege von ihm erlebt haben, das haut einfach nicht hin. Du kriegst den Mann nicht in den Griff. Du kriegst den nicht geplant, du kriegst den nicht gesteuert. Entweder du hältst ihn raus aus dem Boot, dann machst dein Ding eben alleine. Oder du holst ihn rein ins Boot, dann macht er alles. Dann tut er, als ob das Boot ihm gehört. Dann gibt er die Anweisung, als ob der der Chef wäre. Dann führt er sich auf, als ob er die Mitte des Universums wäre. Und wir müssen sagen, ganz genau das ist er. Das Boot gehört ihm, der Petrus gehört ihm, Chef ist er, Universum ist seins, tatsächlich. Entweder hole ich Jesus in den Bootsalltag rein, dann kann ich nie kalkulieren, was dann passiert, oder ich halte ihn draußen, dann bleibe ich in der Banalität und Durchschnittlichkeit eines Lebens ohne Jesus. Ich kann ihn nicht planen, ich kann ihn nicht steuern. Aber es ist das größte Glück des Lebens, wenn Jesus da einsteigt. Nochmal, stellen wir uns einen Moment vor, Jesus wäre in das Leben dieses Mannes nicht eingestiegen. Das ist ja unausdenkbar. Man denkt, was für ein Schatz, was für ein Reichtum, was für ein Glück, was für eine Lebensfülle geht diesem Mann verloren, wenn er nicht Jesus in sein Leben hineinholt. Ja, man könnte natürlich auch sagen, wie einfach und wie unkompliziert und wie nett und wie harmlos wäre sein Leben verlaufen, wenn er sich Jesus nicht reingeholt hätte. Ja, richtig. Da wäre ihm alles erspart geblieben. Es wären diese ganzen bescheuerten Erfahrungen erspart geblieben, wo er so deppig als der Sprecher der Jüngergruppe dastand. Es war ihm das ganze Debakel von der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag erspart geblieben. Und vor allem wäre ihm das ganze Theater erspart geblieben, diese Jerusalemer Gemeinde mit ihren tausend, abertausend Mitgliedern zu leiten. Es wäre ihm auch das Gefängnis erspart geblieben. Und es wäre ihm garantiert auch sein Lebensende in der Form erspart geblieben. Aber Sie sind mir überzeugt davon. Wenn Sie den Petrus fragen könnten, können Sie ja bald. Wenn Sie den Petrus fragen könnten, dann wäre das sofort klar, sofort klar. Ich würde sagen, das war das größte Glück meines Lebens, dass der in mein Leben hineingestiegen ist. Dass er zur Mitte meines Lebens wurde. Dass ich nicht in der Banalität des Lebens ohne Jesus die paar Jahrzehnte abgeschlurft habe. Jesus muss da rein. Und dann kommt das, was uns natürlich an diesem Text insbesondere inspiriert. Bis dahin war das ja noch alles im Rahmen. Jesus drin, Predigt gehalten, alles soweit klar. Man sieht schon förmlich, wie der Petrus mit seinen Mitarbeitern diese Fischerkahn da wieder Richtung Küste zurücklenkt. Predigt war gut, war okay und alles wunderbar. Und dann sagt er doch diesen Satz. Dann sagt er diesen Satz. Er sagt einem Firmenchef, der seit Jahren absolute Kapazität auf diesem See ist, er sagt zu ihm, fahr hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Was für ein bescheuerter Ratschlag. Was für ein vollkommen hirnrissiger Kommentar. Was für eine übergriffige Handlung. Der davon nichts eine Ahnung hat, meint mir sagen zu müssen, was ich zu tun habe. Und da entscheidet sich's ja nicht wahr. Da entscheidet sich's. Da entscheidet es sich, wie das Ding jetzt weitergeht. Ob es jetzt auf dieser Vorfeldebene bleibt. Ich habe so eine Predigt von Jesus, das war schon gut, das mit dem Rabbi ist nett. Jetzt fahre ich dich wieder zurück, du springst an den Strand und ich mache meinen Job. Dann gehst du deine Wege und ich gehe meinen Weg. Und jetzt sagt er mir diesen Satz. Er sagt mir etwas, er gibt Worte. Er gibt Worte, die in meinem Kopf, die in meiner Erfahrung, die in meiner ganzen Logik, die in meiner Umwelt, die in der Majorität dieser Gesellschaft dastehen wie Fremdkörper. Und dann gilt tatsächlich, Petrus, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Wie hat dieser Bootseinstieg, dieser Störfall Jesus jetzt eine Fortsetzungsgeschichte? Hat er eine Fortsetzungsgeschichte? Wie wird er eine Fortsetzungsgeschichte haben? Wie wird der Störfall zum echten Störfall? Wenn ich aufgrund eines mir von Gott gegebenen Wortes einen Weg gehe, wird es zum Störfall. Sonst bleibt es zur kurzen Irritation. Das gilt jetzt nicht nur in den ganz großen Lebensachsen, Dramenentscheidungen, die wir so zwei, dreimal im Leben zu treffen haben. Das gilt in einer wunderschönen Alltäglichkeit, wenn ein Wort, das Gott gibt, zu einer Reaktion führt in meinem Alltag. Wo der lebendige Gott mir etwas sagt, zusagt, gibt, wo mir eine Aufforderung zum Gehorsam gibt, die ganz einfach und schlicht ist wie hier. Geh auf den See, wirf dein Netz aus, mach das. Und manchmal sagt der Gott ja so Sachen, wo man denkt, das kann der jetzt nicht meinen. Das kann der jetzt nicht meinen. Wenn er so Sachen sagt wie, jetzt vergib deinem Nächsten. Wir sagen, nee, habe ich jetzt doch falsch verstanden. Ne? Und er meint das wirklich tatsächlich ernst. Und er sagt, jetzt geh doch mit diesen Weg, den ich dir gewiesen habe. Und wir sagen, nee, ich habe ja gerade was ganz anderes vor. Das kann ja nicht von dir sein. Und ganz einfach ein Tag, ein besonderes Profil bekommt, wenn ich auf ein von Gott mir gegebenes Wort reagiere. Auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin. Das ist das Geheimnis, was in diesem Störfall Jesus drin liegt, dass tatsächlich jetzt Jesus in den normalen Alltagsablauf des Petrus hineintritt und auf das Wort, das er ihm gegeben hat, reagiert und es umsetzt. Was der Jesus gewollt hat, das konnte der. Jetzt hat Petrus nicht gesagt, jetzt versuch einmal zum Mond zu rudern oder geh mal auf Wasser oder mach was ganz Verrücktes, sondern er hat was ganz Normales ihm gesagt, was er konnte. Er konnte da rausfahren, er konnte das Netz auswerfen, auch wenn das seiner Erfahrung, seiner Logik, seinem Kopf, seinem Berufsethos nicht entsprach. Und er ging diesen Weg. Das war sein Glück. Der Störfall wird dann zu einem Markenzeichen unseres Lebens, wenn Jesus reintritt und ich aufgrund seines Wortes einen Weg gehe, den er mich heißt. Einmal täglich, immer wieder, inklusive dem einen anderen großen Knotenpunkt, den er mir nennen mag. Und tatsächlich, die kriegen ein so großes Problem, diese Fischereibetriebe, ein so riesiges Problem, dass man nur daneben steht und guckt, wie kriegt jetzt diese Männercrew dieses Problem gelöst. Zu viel Fische. Was für ein Problem. Das ist ja der Glücksfall aller Betriebe. Ja. Zu viel Umsatz. Zu viel Gewinn. Wie lösen wir das Problem? Was wäre das ein schönes Problem, wenn wir es auf der Höhe hätten? Also auf jeden Fall, das ist ja die entscheidende Frage, die hier ankommt. Gott greift da hinein und gibt einer unglaublichen Fülle in das Leben dieser Fischereibetriebe rein. Gott handelt. Wieder die Erfahrung, wieder die Logik, wieder sein Berufsethos, wieder seinen Verstand, wieder sein bisheriges Leben. Gott übersteigt bei weitem die Möglichkeiten der Fischereibetriebe Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus, bei weitem. Störfall Jesus. Das ist jetzt nicht schwierig, wenn ich das so formuliere. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, heute und morgen und übermorgen, diesen Störfall. Dass lebendige Gott in Jesus Christus in unser Leben hineintritt, unsere Abläufe unterbricht. Vielleicht ganz zart. Da reicht dir ein schlichter Vers aus der Bibel lese und du bist schon gestört. Oder vielleicht auch mächtig und wuchtig. Gott hat da das ganze Spielfeld der Möglichkeit. Aber ich wünsche uns von ganzem Herzen den Störfall Jesus. Den Störfall Jesus. Und die Reaktion des Petrus. Komm rein. Komm in mein Boot. Stör meine Abläufe. Zeig dich. Und auf dein Wort hin. Wie ich das Netz auswerfe. Die Reaktion. Das wäre das Zweite. Der Störfall war das eine. Der Störfall. Nach dem Störfall kommt es jetzt zu einer ganz eigenartigen Reaktion. Die haben mit Ach und Krach da ihre Fische da zusammengekriegt. Die sind ja fast untergegangen, die beiden Boote. Sie sanken fast, war die Oberkante mit Fisch voll. Und dann fuhr der hin und als das Simon Petrus sah, was kommt es für Reaktion? Da fiel er Jesus zu Füßen. Soweit noch so klar. Man denkt, gut, das ist natürlich eine ganz tiefe Geste. Die kennen wir aus dem Alten Testament ja schon vielfach, dass jemandem zu Füßen fallen, dass Gott zu Füßen fallen, das ist ein Zeichen der Anbetung, der echten Demut vor dem lebendigen Gott. Ganz klar. Aber die Reaktion ist, Herr, geh weg von mir. Dann würde er zuerst sagen, ah nein, jetzt habe ich doch gerade Jesus drin. Jesus ganz nah zu mir. Und der Petrus sagt als Reaktion, geh weg von mir. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Ganz, ganz eigenartige und erst einmal vielleicht befremdliche Reaktion. Dass nach diesem Störfall es in einem zweiten Teil zu diesem Kniefall kommt. Der fällt tatsächlich vor diesem Jesus auf die Knie. Was hat denn dieser Petrus plötzlich kapiert? Als Jesus in sein Leben hineingetreten war, jetzt in dieser Geschichte, in dieser Deutlichkeit, hat er etwas ganz Erstaunliches verstanden. Er hat verstanden, und das stimmt, Jesus und ich, das geht eigentlich nicht. Das geht nicht. Wir sind so dermaßen komplett verschieden. Das geht nicht in ein Leben rein. Das geht nicht ins gleiche Boot. Herr Jesus, da wo du bist, kann ich nicht sein. Du bist auf einem völlig anderen Umlaufbahn. Du bist in einer völlig anderen Dimension. Du bist eine völlig andere Kategorie. Du bist was ganz, ganz anderes als ich. Du bist der ewige Gott, der Herrscher des Universums. Ich bin ein sündiger Mensch. Hat Petrus recht? Ja, er hat recht. Das geht eigentlich nicht. Das geht nicht. Und das kommt in dieser ganzen Geschichte in der Reaktion wunderbar zum Ausdruck. Bisher hat er ihn Meister genannt. Jetzt nennt er ihn Kyrios, Herr, also Gott. Bisher nennt ihn Lukas Simon. Jetzt nennt er ihn zum ersten Mal Simon Petrus, mit diesem besonderen Namen, den Gott ihm gibt. Bisher war das ja eine Freundschaft, ein Interesse. Jetzt wird es zu einer echten Anbetung. Bisher gab es noch keinen Kniefall. Jetzt gibt es zum ersten Mal einen anbetenden Kniefall. Und bisher war das alles soweit okay. Jetzt kommt es zu einem Gottesschrecken. Das gehört mit zum christlichen Leben dazu. Dass wir begreifen, wenn ich mir Gott in mein Leben reinhole, oder anders gesprochen, wenn Gott in mein Leben hineintritt, dann hole ich mir nicht einfach einen weiteren Kumpel, noch einen netten Freund, noch einen, mit dem ich jetzt ein bisschen Gemeinschaft habe. Sondern es gehört mit zum Verstehen dieser Störfallgeschichten, dass dann auch ich, je länger ich mit diesem Jesus Christus lebe, begreife, ich habe da Gott mir in mein Leben hineingeholt. Ich habe mir da Gott in mein Leben hineingeholt. Das ist nicht irgendwer. Das ist nicht irgendjemand. Das heißt, ein Gottesschrecken, eine Gottesanbetung, eine Gottesfurcht ist kein negatives Kennzeichen eines Lebens von Menschen, die an Jesus Christus glauben, sondern ein in ihrem Leben der Nachfolge gewachsenes Kennzeichen. Dass man, je länger man mit diesem Jesus in einem Boot des Lebens unterwegs ist, desto deutlicher versteht, was da eigentlich für ein unglaubliches Wunder passiert ist. Paulus kann das nachher im 1. Korintherbrief mit so einem ganz schlichten Elementarsatz wunderschön sagen. Er kann sagen, ihr seid berufen zur Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes, Jesus Christus. Und denkst du, das geht doch nicht. Das kann gar nicht sein. Wie kann ein normaler, sterblicher Mensch mit Gott zusammen sein? Das geht eigentlich nicht. Aber in dieser unglaublichen Liebe, die Jesus uns hat, in dieser Erniedrigung, dass er Mensch geworden ist und dass er durch seinen Geist in unser Leben eingezogen ist, ist tatsächlich das möglich. Der heilige, unnahbare, herrliche, überragende, einmalige Gott ist in Jesus in eine Gemeinschaft und Beziehung zu mir eingetreten. Der Kniefall vor Jesus gehört zum Alltag der Jesus-Leute dazu. Herr Jesus, steigst du in mein Boot? Ja. Und Herr Jesus, dich bete ich auch heute an als den ewigen und lebendigen Gott. So weit, so klar. Und es scheint eigentlich jetzt schon deutlich auf der Hand zu liegen, wenn wir so weit gegangen sind in dieser Geschichte, wenn wir so mitgegangen sind, dann wäre es doch jetzt absolut undenkbar, wirklich undenkbar zu sagen, war nett mit dir, Jesus. War echt eine coole Begegnung. Habe ich noch nie gehabt. Mach's gut, Jesus. Ciao. Jeder denkt, nein, das geht doch jetzt nicht mehr. Es geht nicht. Ich kann doch nicht, wenn ich den in mein Leben hineingeholt habe, wenn ich vor ihm auf die Knie gegangen bin, jetzt einfach so weitermachen. Als ob nichts wäre. Als ob nichts geschehen wäre. Hallo, Gott hat sich mit meinem Leben verbunden. Gott. Und deswegen kommt nach dem Störfall und dem Kniefall natürlich jetzt der Ernstfall. Jetzt wird es natürlich spannend. Jetzt muss irgendwas passieren. Jetzt muss irgendwas passieren. Und deswegen heißt es hier, dass Jesus zu ihm sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Wort. Mann, ist das ein wichtiges Wort. Es gibt ja keinen Tag und kein Menschenleben, niemand in diesem Raum, der des Glaubens an Jesus Christus wäre, der nicht jeden Tag in irgendeiner Weise irgendetwas zu fürchten hätte. Rahmenbedingungen, Sorgen, Ängste, Mächte, Systeme, die uns angsteinflößend gegenüberstehen oder aus uns heraus ihre Macht entfalten. Und deswegen ist dieses "Fürchte dich nicht" das ganz Erste und Elementare, das zum Ernstfall dazugehört. Das fortan über ihrem und meinem Leben, über ihrem und meinem Alltag dieses Wort stehen darf. Fürchte dich nicht. Es gibt was zu fürchten. Es wird heute was zu fürchten geben. Und morgen auch. Und Dienstag auch. Und über jedem Tag steht jetzt im Ernstfall, den ich mit Jesus gehe, dieses fürchte dich nicht aus dem Mund von Jesus. Nicht von irgendeinem Guru oder irgendeinem positiven Denker oder sonst irgendeinem Spinner, sondern weil der lebendige Gott in mein Boot getreten ist, gilt der Satz, fürchte dich nicht, obwohl es viel zu fürchten gäbe. Von nun an wirst du Menschen fangen. Ah, schade. Diese Vokabel Menschen fangen, ich glaube, die kriegen wir im Deutschen nicht mehr positiv hin, oder? Die hat einfach für uns so einen eigenartigen Beigeschmack, wo wir sagen, das ist aber gar nicht gut, das sieht so nach Manipulation aus. Und der gefangene Mensch und ein Netz wie so ein Fisch, das hat bei uns keine positive Konnotation. Wir kriegen das, glaube ich, nicht hin, obwohl es in der Bibel absolut positiv ist.
versuchen Sie biblisch zu denken gegen Ihre deutsche Verrillung. Ja? Einmal wird da hier gar kein Angebot gemacht. Jesus sagt nicht, hallo, willst du mit mir Fische fangen? Sondern er sagt, du wirst. Es steht eine Autorität da, die sagt, du, mit deinem Job, das ist ganz nett, den kannst du auch zum Geldverdienen noch weiterlaufen lassen. Aber das ist jetzt nicht mehr die Mitte deines Lebens. Du bekommst eine neue Mitte. Und die neue Mitte, die du bekommst, die bestimme ich jetzt. Du nimmst mit deinen Kapazitäten, Fische, du nimmst mit deinen Kapazitäten an meinem Programm teil. Und mein Programm sind Menschen. Menschen, die eine Beziehung treten zu mir. Gefangen. Menschen, die eine Beziehung treten zu mir. Da bist du jetzt dabei. Da gehört alles rein. Da gehört das ganze Projekt der Mission und der Evangelisation rein. Ja, natürlich. Ja, und natürlich die, die mit mir in dieser Gemeinde verknüpft sind. Ja, natürlich erkennen sie meine Motive. Hoffentlich. Nicht umsonst habe ich am Jahresanfang 2020 Ihnen einen Menschenfischen-Text hingeliefert. Und nachher beten wir und falten die Hände für unsere Jesuswoche, dass der lebendige Gott uns in irgendeiner Art und Weise mitbeteiligt sein lässt, dass andere Menschen Jesus Christus kennenlernen dürfen. Ja, natürlich. Aber es geht über die Evangelisation, Mission, bei weitem hinaus. Teilhabe an den Projekten unseres Gottes. Teilhabe an den Projekten unseres Gottes. Ich sage das in großer Regelmäßigkeit, weil es stimmt. Alles andere, was sie sonst noch tun, in den Fischereibetrieben Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, ist gut, hat aber rein zeitlich begrenzte Bedeutung. Das, was sie jetzt tun unter Überschrift, du wirst mit mir Menschen fischen, hat Ewigkeitscharakter. Und zum Ernstfall gehört, dass ein Mensch, in dessen Leben Jesus ins Boot getreten ist, dass ein Mensch, der den täglichen Kniefall vor Jesus praktiziert, er ist auch je länger, desto klarer und desto konsequenter erkennt, was ist zeitlich und muss nebenbei noch gemacht werden und was ist ewig und hat deswegen erste Priorität. Du, Petrus, du gehörst jetzt zu mir. Ich bin in deinem Boot deines Lebens. Dieses Boot nehme ich auch und dich nehme ich auch, deine Kapazitäten nehme ich auch und ich brauche das alles für mich. Das ist der Ernstfall. Und das lassen Sie mal diesen Ernstfall geschehen. Lassen Sie ihn geschehen. Schauen Sie in das Leben von einem Petrus rein. Und stehen Sie neben der Biografie dieses Mannes. Es ist ja schön, dass wir gerade von diesem Mann relativ viel wissen. Wie dieser Fischer vom See Genezareth zu einer der führenden apostolischen Gestalten der gesamten Gemeinde Jesu geworden ist. Und das ohne theologisches Hochschulstudium. Hat Jesus einfach diesen Mann genommen und gebraucht und der Ernstfall ist passiert. Jesus hat die Leitungshoheit in seinem Leben übernommen. Wir denken nochmal zurück an das Thema unserer JK und die schlichte, elementare Frage, die über jedem Vormittag stand, auch über diesem letzten. Wie liebt Jesus? So. Genau so. Er liebt sie und mich, dich und mich so, dass er tatsächlich diesen Störfall verursacht und ein normales Leben einmal und immer wieder einsteigt. Dass er tatsächlich dazu führt, dass es diesen Kniefall vor ihm gibt und wir Jesus anbeten. Dass tatsächlich der Ernstfall passiert und unser Leben eine ganz andere Biografie wird, als sie ohne ihn jemals hätte entstehen können. So liebt er. Und wir sagen, danke, Herr Jesus. Danke, Jesus, dass du uns so liebst. Steig in unser Boot. Sieh unseren Kniefall. Lass uns den Ernstfall erleben, dass du sprichst: Fürchte dich nicht. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wenn wir diese Verse aus der Bibel lesen, dann stehen wir einfach unendlich dankbar daneben, dass du unser Leben nicht einfach nur so laufen lässt, sondern dass du das damals gekonnt hast und dass du es bis heute kannst. Solche wunderschönen biografischen Störfälle verursachen. Du weißt, in welches Leben der Teilnehmer unserer Jugendkonferenz und diesen Tagen erstmals oder wieder ganz bewusst eingestiegen bist. Und wir wollen dafür ganz, ganz herzlich danken. Und du weißt, wo auch wir hier in diesem Raum und darüber hinaus in diesen Augenblicken vor dir stehen und es dir sagen, in unserer Bitte sagen: Herr Jesus, steig ein in das Boot meines Lebens. Komm du rein. Und dann, Herr Jesus, wollen wir gerne deine Worte ernst nehmen und umsetzen und tun. Und dann soll das geschehen, was du dir vorgenommen hast. Und dann gehen wir in unserem Kniefall vor dir und beten dich an. Du bist der allmächtige Gott. Die Himmel und alle Himmel dienen dir. Das All dient dir. Und doch bist du mit uns zusammen. Danke für dieses größte Glück unseres Lebens. Und wenn es jetzt zum Ernstfall kommt und wir mit dir unsere Wege weiterziehen, auch die Wege nach der JK und die Wege in dieses neue Jahr hinein, ohne auch nur eine Ahnung zu haben, was es alles beinhaltet, dann hören wir dein tägliches, geltendes, wunderschönes, kräftiges "Fürchte dich nicht." Und so danken wir dir für den Störfall, für den Kniefall, für den Ernstfall und ehren dich unseren Gott. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.